SRF 3.
Das lange Warten auf die begehrte Impfung. Der Kanton Aargau will Lehrpersonen ab 50 bevorzugen, sehr zur Freude der obersten Lehrerin der Schweiz. Das Problem mit den Arbeitslosenzahlen, wieso die Daten vom SECO nur die halbe Wahrheit zeigen. Und der Mann mit dem eigenwilligen Humor, Prinz Philipp, Ehemann der britischen Queen, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das und mehr jetzt im Info 3 heute mit Dominik Rolli. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, braucht derzeit noch ein wenig Geduld. Zumindest wer jünger als 65 Jahre ist. Der Kanton Aargau will nun vorwärts machen bei den Lehrpersonen. Über 50-jährige Lehrerinnen und Lehrer sollen beim Impfen bevorzugt werden. Sie sollen ihren Peaks noch vor der breiten Bevölkerung bekommen, geschätzt in der zweiten Maihälfte, wie der Kanton mitteilt. Beim Dachverband der Schweizer Lehrpersonen hofft man nun, dass auch andere Kantone nachziehen. Dominik Brandt.
Hoch erfreut sei sie über den Entscheid des Kantons Aargau. Dies sagt Dagmar Rösler, die Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH. Die Forderung des LCH gehe zwar noch etwas weiter. Gewünscht wäre eine Priorisierung ohne Alterslimite. Aber der Aargau mache einen Schritt in die richtige Richtung. Dagmar Rösler wünscht sich nun ein national einheitliches Vorgehen.
Das könnte jetzt eine Vorreiterrolle sein, dass auch andere Kantone nachziehen. Ich rechne sogar damit. Und ja, wir wünschen uns dies, dass das Aargauer Modell Schule machen würde, ja.
Der Bund priorisiert bisher 4 Personengruppen für die Covid-19-Impfungen. Über 65-Jährige, solche mit Vorerkrankungen und Menschen, die beruflich oder privat mit besonders verletzlichen Personen zu tun haben. Der Kanton Aargau schafft nun also eine 5. Kategorie, jene der Ü50-Lehrpersonen. Und dabei müsse es nicht bleiben, sagt Lehrerin Dagmar Rösler. Auf die Frage, ob auch andere Berufsgruppen berücksichtigt werden sollen, sagt sie:
Ja, natürlich. Auch Polizistinnen und Polizisten oder Verkaufspersonal sind betroffen. Und auch die geht das natürlich etwas an und sollten in dieser Strategie mit berücksichtigt werden.
Das Aargauer Modell bei den Impfungen von Lehrpersonen. Ob es tatsächlich Schule macht, wird sich zeigen.
Und wir bleiben gleich beim Thema Corona und machen weiter mit den aktuellen Zahlen, Michael Wieland.
Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet 2519 neue Ansteckungen. Zudem meldet das BAG 12 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der Urner Regierungsrat äußert sich besorgt über die epidemiologische Lage im Kanton. Er verfolge die Corona-Fallzahlen und die steigende Belegung der Intensivstationen des Kantonsspitals mit Besorgnis, teilt der Regierungsrat mit. Allenfalls müssten Patientinnen und Patienten in andere Kantone verlagert werden. Und in den Städten Biel und Nidau sind im Trinkwasser erneut die Grenzwerte für Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil überschritten worden. Die Überschreitung sei auf Schwankungen der Wasserqualität des Bielersees zurückzuführen, teilt der regionale Energie- und Trinkwasserlieferant DSB mit. Von dort stammt das Nidauer Bieler Trink- und Bieler Trinkwasser. Schon vor gut einem Jahr waren die Grenzwerte eine Zeit lang überschritten.
Info 3 Abend.
Gute Nachrichten gab es heute vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Die Arbeitslosigkeit habe im März abgenommen. Es seien 10'000 Personen weniger bei den regionalen Stellenvermittlungszentren RAF gemeldet als noch im Februar. Die Quote liegt mit 3,4% zwar immer noch höher als vor Corona, aber eben, die Lage entspannt sich. Bloß die Zahlen des SECO sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie zeigen nicht das gesamte Bild. Stefanie Pauli von unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist denn genau das Problem mit diesen Zahlen des SECO?
Ja, sie liefern quasi nicht das ganze Bild. Also sie zeigen, wer beim RAF, also bei einem regionalen Stellenvermittlungsbüro, als arbeitslos gemeldet ist. Die Zahlen, die zeigen aber zum Beispiel nicht, wie viele Ausgesteuerte auf Jobsuche sind. Sie haben ja keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld und sind deshalb nicht mehr beim RAF gemeldet. Und eine Diskrepanz zwischen den SECO-Zahlen und der Realität gibt es auch bei Jugendlichen. Sie melden sich oft nicht beim RAF an, weil sie sich schämen oder keinen Anspruch haben, so wie zum Beispiel Studenten, die einen Nebenjob verlieren.
Im vergangenen Jahr haben ja eben viele Studenten ihren Nebenjob verloren. Das heißt, wenn man das jetzt so rechnet, dann ist die Jugendarbeitslosigkeit eigentlich viel höher.
Ja, eben weil die Krise arbeitsmarkttechnisch die Jungen besonders trifft. Viele Studenten arbeiten ja typischerweise nebenher im Gastro- oder im Eventbereich, Branchen, die ja sehr betroffen sind von den Auswirkungen der Pandemie, was dazu geführt hat, dass viele Studenten ihren Job verloren haben, also ihren Nebenjob. Und für Lehrabgänger und Studenten ist es auch schwieriger geworden, eine Stelle zu finden.
Also viele Jugendliche sind in den SECO-Zahlen nicht abgebildet, die Ausgesteuerten ja auch nicht. Gibt es denn Zahlen, die ein ganzheitliches Bild vom Arbeitsmarkt zeichnen?
Die gibt es, zum Beispiel die Erwerbslosenzahlen des Bundesamts für Statistik, aber die kommen nur vierteljährlich und es ist natürlich nützlich, in einer Krise zeitnahe Werte zu haben. Das SECO publiziert seine Zahlen ja monatlich und fairerweise muss man sagen, auch die Erwerbslosenzahlen, die zeigen eigentlich nicht ein ganzheitliches Bild des Arbeitsmarkts, weil wer dort auch nicht erfasst wird, sind die, die zwar einen Job haben, aber mehr arbeiten möchten, also die, die quasi eine Art teilarbeitslos sind. Die Zahl dieser, die wird sogar nur einmal im Jahr publiziert. Es ist also schwierig, monatlich ein aktuelles Bild zu bekommen. Klar ist aber, die SECO-Quote, die unterschätzt das Niveau der Arbeitslosigkeit.
Da sind wir jetzt schlauer. Besten Dank für diese Erklärungen, Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli.
Info 3 Abend.
Die Idee ist zwar nicht neu, aber sie hat diese Woche neuen Schwung erhalten. Unternehmen sollen ihre Gewinne überall auf der Welt zu einem bestimmten Mindeststeuersatz versteuern. Ziel ist es, den Steuerwettbewerb zu bremsen und so zu verhindern, dass Konzerne ihre Gewinne dorthin verschieben, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen. US-Finanzministerin Janet Yellen hat konkret eine Mindestgewinnsteuer von 21% gefordert. Das dürfte die Schweiz unter Druck setzen, erwarten Wirtschaftsverbände und Experten. Maren Peters.
Bundesrat Uli Maurer gibt sich angesichts der neuen US-Steueroffensive gelassen. Er gehe davon aus,
wenn überall, auch weltweit, die gleichen Steuern gelten würden, dass der Schweiz daraus keinen Nachteil erwächst. Sie müsste dann einfach in anderen Bereichen, Bildung, Sicherheit, Stabilität, etwas mehr bieten, als das vielleicht jetzt der Fall ist.
Wirtschaftsverbände wie Swiss Holdings sind deutlich alarmierter. Martin Hess, Steuerexperte des Verbands.
Diese Vorschläge, ja, die haben es eindeutig in sich für die Schweiz. Die Schweiz hat bisher hauptsächlich mit tiefen Steuersätzen um Unternehmen geworben.
Dieser Waffe solle die Schweiz nun beraubt werden, sagt er. Auch Frank Marti, Mitglied der Geschäftsleitung beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse, meint,
die Schweiz hätte ganz sicher Handlungsbedarf.
Dass die Schweiz unter Druck geraten würde, wenn eine globale Mindeststeuer von bis zu 21% auf ausländische Konzerngewinne käme, das bestätigt auch Peter Übelhardt, Partner der Unternehmensberatung KPMG.
Diese Reformpläne haben natürlich schon große Bedeutung für die Schweiz und auch für andere Niedrigsteuerländer, weil diese Mindestbesteuerungsmechanismen eben schon geeignet sind, die Steuerplanungsvorteile, die die Schweiz bietet, bis zu einem gewissen Grad auszuhebeln.
Im steuergünstigsten Kanton Zug fallen derzeit 12% Steuern auf Konzerngewinne an. Bei einem höheren globalen Mindeststeuersatz müsse die Schweiz stärker mit anderen Standortvorteilen werben, meint Steuerexperte Übelhardt, wie dem Zugang zu Talenten oder dem flexiblen Arbeitsmarkt. Allerdings gäbe es auch Standortnachteile, die hohen Arbeitskosten etwa. Solche Nachteile müsse der Bund ausgleichen, um als Standort attraktiv zu bleiben, fordert Swiss Holding-Vertreter Hess. Indem der Bund mit den Einnahmen aus der höheren Mindeststeuer zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge betroffener Konzerne übernehme. Große Länder wie die USA oder Deutschland machten das jetzt schon. Bis Ende Jahr will die Industrieländerorganisation OECD die Konzernsteuerreform inklusive Mindeststeuer beschließen. Die Debatte über die Folgen ist in der Schweiz bereits eröffnet.
Info 3 Abend.
Er war fast sein ganzes Leben lang der Mann an ihrer Seite, immer ein paar Schritte hinter der Queen, Prinz Philipp. Heute ist der Ehemann der britischen Königin Elisabeth II. Gestorben, im stolzen Alter von 99 Jahren. Der dienstälteste Prinzgemahl der Welt war bekannt für sein leicht störrisches Benehmen, für seinen kauzigen Humor. Und er war Schirmherr zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser mit einem Blick zurück auf das bewegte Leben des Duke of Edinburgh.
Prinz Philipp kam 1921 auf einem Küchentisch auf der griechischen Insel Korfu zur Welt.
Einjährig wurde er in einer Orangenkiste nach Frankreich ins Exil gebracht, nachdem ein Militärputsch die Monarchie in Griechenland zum Sturz gebracht hatte. Seine Eltern ließen sich scheiden, die adlige Verwandtschaft verstreute sich über die ganze Welt und Philipp wurde in einem Internat in Schottland platziert. Später trat er in die britische Marine ein, wurde Leutnant zur See, kämpfte im Zweiten Weltkrieg und verliebte sich in Prinzessin Elisabeth, die spätere Königin von England, die er am 20. November 1947 heiratete.
Thousands had assembled overnight, others had arrived at dawn, all eagerly waiting to see and to cheer the royal processions on this day of their own princess's marriage.
Als seine Frau 6 Jahre später Königin wurde, hängte Prinz Philipp seine Marineuniform an den Nagel und gehorchte fortan dem Protokoll. Seine Aufgabe war, seiner Frau beizustehen, ohne sie zu behindern. Er selber bezeichnete sich verschiedentlich als den weltweit erfahrensten Enthüller von Gedenktafeln. Bis zu seiner Pensionierung im Alter von 96 Jahren war er Schirmherr von über 800 karitativen Organisationen. Gelangweilt hätten ihn diese Aufgaben nie, sagte er einst in einem Interview.
No, I don't. And so I think the only thing to do is to get on and do the best you can.
Meine Haltung war immer, unter den gegebenen Umständen in meiner Rolle das Beste zu machen. Möglichst glaubwürdig und nur für Anliegen, von denen ich selber überzeugt war. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, seine Frau zu begleiten, so auf über 500 offiziellen Reisen rund um die Welt. Das geschah nicht immer pannenfrei. Der Prinzgemahl war alles andere als stromlinienförmig, sein Humor war trocken, oft verschmitzt und gelegentlich peinlich. Wenn er Helmut Kohl bei einem Staatsbesuch als Herr Reichskanzler angesprochen hat oder die Tracht des nigerianischen Königs als lustiges Pyjama bezeichnete, strapazierte der Prinzgemahl regelmäßig die Nerven seiner Gastgeber. Richtig übel genommen haben ihm seine Landsleute diese Eskapaden nicht. Prinz Philipp war beim Volk beliebt, besonders bei gewöhnlichen Leuten. Am Rande von Staatsempfängen hat er sich gerne mit Köchen, Reinigungspersonal und Soldaten unterhalten. Seine Neugier und sein Humor waren seine Art, Distanz zu überwinden und vielleicht auch seine Unabhängigkeit jenseits des Protokolls zu bewahren.
Und jetzt hat Michael noch die Wetterprognose und die Börsendaten von SIX.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.222 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.10.04 gehandelt, der Dollar zu 92,54 Rappen. Und das Wetter? Heute Abend ist es recht windig, morgen ist es dann nur noch zeitweise sonnig bei 16 Grad.
Das war Info 3, das Team im Studio heute, Dominik Brandt, Michael Wieland und Dominik Rolli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.